Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Amen. Oh, hey, danke. Danke fürs mit einstehen und mitbeten und wirklich so dranbleiben, so wie ein Jakob, der mit Gott gerungen hat. Wollen wir ringen, wollen wir nicht locker lassen im Gebet. Und das ist nicht aus einer, es geht nicht darum, dass wir irgendwie mit unserer Leistung oder unserem eigenen Eifer Gottes Hand bewegen können. Es geht um das Herz, dass er dir und mir gegeben hat, auch das neue Herz. Und hier aber wiederum dran zu bleiben, auch unabhängig von dem, wie es uns geht. Und ich empfand so stark auch in unserer Lobpreiszeit heute, dass Gott etwas tun möchte, auch passend zu dem Thema, in das ich gleich hineingehen werde, wirklich etwas tun möchte in deinem Anbetungsleben, in deiner Hingabe, in deinem persönlichen Worship, ja, wie auch immer der gerade aussieht, ob der sich ausdrückt, indem du Lieder singst oder indem du dich einfach nur beugst und in Dankbarkeit, Worte der Dankbarkeit wählst, in Umständen, wo gerade zumindest äußerlich nicht viel Gründe da sind für Dankbarkeit und du trotzdem die Dankbarkeit wählst und damit verbunden ein Opfer bringst. Ich glaube wirklich, dass Gott uns einlädt, ganz neu dieses Herz der Anbetung zu entdecken und dabei auch nicht immer zuallererst an sich selbst zu denken, im Sinne von Gott, berühr du mein Herz. So dass wir sagen, ich möchte dein Herz berühren, Jesus. Und das ist leicht, wenn es uns gut geht und wenn der Alltag läuft wie am Schnürchen und wenn der Job sicher ist und wenn die Kinder brav sind und wenn die Ehe gut funktioniert und wenn der Körper gesund ist und wenn das Herz auf Wolke 7 ist, ist es so einfach, Gott anzubeten. Aber wenn da ein emotionaler Schmerz ist, aber wenn da der Körper gerade nicht mitmacht, weil mich irgendein Virus erwischt hat, und wenn da der Arbeitsplatz am Wackeln ist, bist du dann imstande, über das negative Gefühl, das da ist, die Unsicherheit, die Angst, die Sorge, bist du da imstande, darüber hinaus Gott Danke zu sagen, ihn anzubeten, für wer er ist, sehr würdig ist. Und du wirst erleben, wie dieses Opfer der Anbetung dann sogar dazu führt, dass sich dein Horizont, dein Denkhorizont und am Ende sogar deine Stimmung verändern werden. Aber warte nicht auf eine gute Stimmung, um dann wiederum Gott anzubeten, sondern sei der diesen Schritt macht. Weil Gott hat bereits vor 2000 Jahren ein für alle Mal den größten Schritt überhaupt gemacht. Er hat einen Schritt auf dich zugemacht. Als er am Kreuz gestorben ist für dich, es war ein Gnadenschritt. Und aus dieser Gnade heraus beten wir an. Aus dieser Gnade heraus leben wir. Und um jetzt die Brücke zu schlagen zum Thema des heutigen Gottesdienstes, aus dieser Gnade heraus auch wollen wir lernen, Gottes Gegenwart zu kultivieren. In unserem Alltag. Weil es ist eine Sache, von Sonntag zu gehen oder von Konferenz zu gehen, von Highlight zu gehen. Und es ist nochmal eine ganz andere Sache, dein geistliches Leben und die Gegenwart Gottes in deinem Alltag zu verankern. Auch an deinen Gewohnheiten zu arbeiten. Das bedeutet für uns Kingdom Culture. Es bedeutet, dass du und ich als Kinder, Söhne und Töchter Gottes, dass wir Zugang haben zur Gegenwart Gottes, dass wir ein Haus Gottes sein dürfen, ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist in sich so ein großer Gedanke. Das ist unfassbar. Gott persönlich macht sein Zuhause. Er hat sein Zuhause bei dir gemacht in deinem Herzen. Und du darfst ihn repräsentieren. Du darfst ihn, wenn du so willst, du darfst ein Träger seiner Gegenwart sein. im Bewusstsein davon leben, dass er immer bei dir ist. Immer bei dir ist. Jede Sekunde, jede Minute, eben auch deines Alltags. Und trotzdem macht es einen Unterschied, eben in welchem Bewusstsein seiner Gegenwart wir leben. Und heute wollen wir uns das anschauen, wie wir hier Räume schaffen können, wie wir auch ganz praktisch Gottes Gegenwart kultivieren können. Und ich weiß noch so genau, vor 2 Jahren, es war so Mitte Oktober, und ich saß bei uns im Garten und hatte so ein Aufwachmoment, ja. Es war viel in Bewegung, ein intensiver September, kennt das jemand? Ja, damals noch nicht Schulstart, aber andere Starts, ja. Neuanfänge, dichtes Programm, auch ein intensiver Gemeindestart, und es war aber auch viel Chaos in meinem Leben, ja. Viel Durcheinander. Und ich musste so irgendwo in meinem Herzen feststellen, einen abnehmenden Hunger nach Gottes Gegenwart, aber auch nach seinem Wort. Ein abnehmender Hunger, auch mit ihm Zeit zu verbringen. Und es war alles so durcheinander einfach. Es war schwierig, irgendwo eine Regelmäßigkeit hineinzubringen in meinen Alltag. Und ich hatte da so einen Aufwachmoment und eigentlich die Erkenntnis, diese erste Erkenntnis, und die möchte ich dir auch heute Morgen zusprechen, dass ich kein Opfer meiner Umstände bin. Dass die Umstände können schwer sein, herausfordernd sein, aber es gibt immer, und ich sage bewusst, einen kleinen Schritt. Es gibt immer einen kleinen Schritt, den du auch umsetzen kannst. Es geht nicht um die riesen Meilensteine, die hätten wir so gern, oder? Und es ist auch manchmal das, was wir uns erwarten von besonderen Momenten und Konferenzen. Und ich bin nicht gegen Konferenzen, ich hoffe, ihr hört es mir nicht falsch, aber wir erwarten uns dann, dass dann ist mein Leben durchgebrochen. Aber wir wissen, es gibt auch ein Danach, nach einer Konferenz. Und da gibt es einen Alltag, es gibt auch ein Nach dem Gottesdienst. Es gibt einen Montag. Und dieser Montag, der kommt, ob du willst oder nicht. Und die Frage ist, wie entwickeln wir gesunde Gewohnheiten? Und so habe ich mich hingesetzt und begonnen, wieder neu mein Leben zu ordnen. Und das Spannende ist, kleine Prioritätenschritte können den Rest deines Tages verändern, ja, und auch den Rest deines Tages zu einer Zeit in Gottes Gegenwart machen. Also früher aufstehen, früher ins Bett gehen, klappt mal mehr, mal weniger. Mein Handy steht erst 1 Stunde nach mir auf und es muss etwas früher ins Bett gehen als ich, ja. Wie die Kinder, liebes Handy, ab ins Bett. Tagebuch schreiben, das hilft mir. Dinge zu verarbeiten, was spricht Gott gerade zu mir, was lief gut, was lief nicht so gut, wo ist was hängen geblieben im Herzen. Bibel lesen und so weiter. Und das war schwierig am Anfang, wie das halt so ist, wenn man eine Gewohnheit entweder verändert oder neu aufbaut, oder? Das braucht Zeit. Dann vergisst man wieder und ärgert sich. Dann hat man vielleicht auch das Ziel zu hoch gesteckt und denkt sich, das bringt ja sowieso alles nichts. Ja? Ich versuche es einfach so auf meinen ganzen Tag hin zu verteilen. Und dann vergessen wir, Gott. Und die Umstände werden so groß und unser Gott ist auf einmal so klein geworden. Aber die gute Nachricht, mit der Zeit kam Routine rein. Das möchte ich dir zusprechen. Wenn du an deinen geistlichen Gewohnheiten arbeitest, kann Routine reinkommen. Das Spannende ist, dass wir dann, wenn wir drinnen sind, in dieser Gewohnheit, in dieser lebendigen, dass wir realisieren, boah, das geht so schnell, dass das Unwesentliche oder das Wesentliche mit dem Unwesentlichen vertauscht worden ist in unserem Leben, oder? Wir biegen nie so ab, sondern immer so schrittweise biegen wir ab und verlieren Gott aus dem Blick. Es geht so schnell, dass wir uns eben von christlichen Highlights ernähren und die regelmäßige Nähe zu Gott aus dem Auge verlieren. Und es vergeht aber auch so schnell, dass wir vergessen, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Dass wir eigentlich den ganzen Tag damit füllen könnten, ne? Die guten Dinge aufzuzählen, die er in unserem Leben getan hat. Und vielleicht geht es dir auch so heute Morgen, dass es dann Zeit ist, an den Gewohnheiten zu arbeiten. Gottes Gegenwart in deinem Alltag zu verankern und zu kultivieren, ja, das erfordert ein Dranbleiben. Das erfordert, konkrete Schritte zu gehen. Und da finde ich David so inspirierend mit einem seiner Psalme, Psalm 27, wo er uns eigentlich Hunger macht aus seiner Erfahrung und aus seiner Gottesbeziehung heraus, eben das oder den einen zu suchen, den Wichtigsten, die Nummer eins, Beziehung, eben auch in deinem und meinem Leben. Um eines habe ich den Herrn gebeten, und ihr dürft es an der Leinwand mitlesen, das ist alles, was ich will. Alles. Boah. Hey, der hatte auch andere Dinge zu tun in seinem Leben, der David. Ja? Zum einen wissen wir seine Geschichte als Hirtenjunge, als zukünftiger König Israels. Aber wir lesen hier, um eines habe ich den Herrn gebeten, ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt. Er stellt mich auf einen hohen Fels und lass es wirklich zu deinem Herzen sprechen. Lass es wirklich zu deinen Worten werden. Unerreichbar für meine Feinde ringsumher. Das passiert in Gottes Gegenwart. Da verändert sich was. Vielleicht noch nicht die Umstände, aber da verändert sich was in deinem Herzen. In seinem Heiligtum will ich Opfer darbringen, voll Freude für den Herrn singen und musizieren. Höre mich, Herr, wenn ich rufe. Hab Erbarmen mit mir und antworte. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Sucht meine Nähe. Ich glaube wirklich, dass das dieser Schrei Gottes eigentlich ist. Sucht meine Nähe. Und das eben bevor du in deinem Herzen, so wie David es geantwortet hat, sagen kannst, ja, deine Nähe will ich suchen, Gott. Da ging sein Ruf aus in dieser Welt. Und es nahm seinen Anfang im Garten Eden, wo Adam und Eva, auch David hat dann später gesündigt, wo Adam und Eva gesündigt haben und sich dann versteckt haben aus Scham. Und wer geht ihnen nach? Gott persönlich. Adam, wo bist du? Vielleicht ist gerade dein Name, der hier eingesetzt wird.
Wo bist du?
Wo bist du? Er ruft nach dir, er ruft nach deinem
Herzen. Aber
brauche ich ein neues Mikro? Nein, ihr hört es mich. Er ruft nach dir. Aber manchmal im Alltag ist so laut, oder? Dass wir das nicht hören, nicht wahrnehmen. Wir sind so beschäftigt, wir sind so reizüberflutet. Wir haben so viele Impulse und auch Menschen, gerade durch Social Media, die in unser Leben sprechen, die uns beschäftigen. Auch wir haben so viele Inhalte, von denen wir uns ernähren, die wir zu uns nehmen, sodass wir satt sind.
Ausfehlen. Da ist noch bei mir, oder? So viele Stimmen kämpfen um unsere Aufmerksamkeit. Und es verwundert nicht, dass wir eigentlich tief in unserem Herzen danach sehnen nach Klarheit, nach Fokussierung, nach dem einen. Und es erfordert aber auch bewusste Entscheidungen in unserem Leben, diese Stimmen und Inhalte, die uns scheinbar sättigen, aber eben nur scheinbar, weil eigentlich nehmen sie uns den gesunden Appetit nach unserer Beziehung, nach Gemeinschaft mit Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir da mutig sind, dass wir da Zeiten haben, wo wir nicht erreichbar sind. Ist das nicht crazy? Durch unser Handy sind wir immer zugänglich, immer erreichbar. Wir haben je nach Freundeskreis oder Followerkreis unsere 500, 600 Leute, deren Leben wir verfolgen, und dabei außer Acht lassen, Eigenverantwortung für unser Leben zu übernehmen und unser Leben, eben unser Leben mit Gott zu leben. Und gerade auch jetzt im Sabbatical, wo wir als Familie 2 Monate weg waren, sind mir 2 Dinge so neu bewusst geworden, die ich auch uns mitgeben möchte, und das ist Beständigkeit und Tiefe. Beständigkeit im Kontrast zu einem gehypten Leben, wo man mit Trend, dem einen Trend und dem anderen Trend sich mitbewegt, wellenartig mitbewegt, und stattdessen eine Beständigkeit, eine Kontinuität deiner Gottesbeziehung Vielleicht ist dein Leben auf und ab. Und Gott möchte Ruhe hineinbringen, er möchte Beständigkeit hineinbringen. Er möchte aber auch Tiefe hineinbringen, wo wir ja gar nicht mehr die Inhalte aufnehmen können, von denen wir umgeben sind. Und es eigentlich so viel Oberflächlichkeit auch beinhaltet und Tiefe wiederum Zeit braucht. Tiefe braucht Fokus. Tiefe braucht Zeit. Ein sich absondern, ein sich heiligen. Es bedeutet auch neu zu sagen, du bist der eine und du bist das Wichtigste. Und es ist nicht so, dass wir jetzt unsere Handys da über Bord werfen müssen und kein Social Media mehr und kein Internet mehr. Es geht darum, was machst du zuerst? Was machst du zuerst? Womit startest du deinen Tag? Weil so wie du deinen Tag startest, so wird der Rest deines Tages geheiligt. Verstehst du? Du richtest dich aus, du sagst, okay, nach meiner Nacht, wo wir auch im Schlaf seelisch-emotional verarbeiten, ne? Wie startest du in deinen Tag? Mit den Nachrichten und Katastrophen und Herausforderungen und Kriegen und Krisen? Oder mit Gottes Wort, das dir Hoffnung gibt? Es macht den Unterschied. Und wir leben in einer Zeit, wo der Unterschied spürbarer geworden ist. Ob ich mit Gott unterwegs bin, ob ich ihn zur Nummer eins in meinem Alltag mache oder nicht. Es macht einen Unterschied. Ich erinnere mich so gut, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, Bibelschulzeit. Da hatten wir einen deutschen Missionar in der Bibelschule. Ich weiß nicht, ob den wer kennt, Georg Taubmann von Shelter Now. Und er hat damals erzählt, die sind da in Afghanistan im Einsatz, dass sie als Team sich 2 Stunden Lobpreis und Gebetszeit jeden Tag genommen haben, dort in Afghanistan, um durch die Decke der Depression und Hoffnungslosigkeit durchzubrechen. Weil manchmal ist es nicht einmal deine Bürde, die du vielleicht in deinem Leben hast, aufgrund von schwieriger familiärer Situation. Manchmal spürst du einfach die Bürden, die auf dieser Welt liegen. Du spürst die Bürden, die auf unserer Stadt liegen. Und es braucht ein anderes Gebetsleben. Es braucht mehr Tiefe und Beständigkeit, um hier durchzubrechen. Du kannst nicht dahin plätschern. Du kannst nicht Gott als dein Add-on sehen. Es funktioniert nicht. Er möchte alles. Alles. Und so wie du deinen Tag startest, so wie du ihm Priorität in deinem Alltag gibst, so wird der Rest deines Tages auch beeinflusst sein. Und es heißt nicht, dass wir auf Wolke 7 schweben immer. Okay? Auch ich nicht. Aber es wird einen Unterschied machen. Auch David hat es nicht einfach. Ja? David schreibt diesen Psalm nicht aus einem Herzen heraus oder aus einem Leben heraus, wo immer alles einfach war, wo immer ihm alles zugeflogen kam, überhaupt nicht. Wir kennen die Geschichte von David, ob es in seiner Herkunftsfamilie ist, als der Jüngste, der übersehen worden ist. Und wir sehen es später in seiner Beziehung mit Saul, wo er unter Saul war und die Launen von Saul zu dulden hatte. Und dann aber auch als König von Israel. Er ist gefallen, er hat Ehebruch begangen. Und Gott stellt ihn wieder her, aber es war alles andere als ein smoothes Leben hindurch. Es war turbulent. Aber David hatte ein Geheimnis. Und sein Geheimnis war seine Beziehung mit Gott. Sein Geheimnis war dieses Zelt der Begegnung, dieser Rückzug, dieser Secret Place, dieser Ort, wo keine Kamera drauf gerichtet ist. Dieser Ort, wo kein menschlicher Applaus da ist, wo kein Like darauf folgt. Dieser Ort, wo nur er und Gott war. Und aus dem hat er Stärke bezogen. Aus dem heraus ist er in Kriege gezogen. Aus dem heraus war er siegreich. Aber aus dem heraus hat er auch Wiederherstellung in seiner Gottesbeziehung erlebt, wo er sehr daneben gehauen hat, im Ehebruch mit Bathseba. Dieser Ort ist dir zugänglich. Auch Jesus macht es sich zur Gewohnheit, Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen. Und Jesus ist nicht geflüchtet aus dem Alltag. Er wusste, was seine Quelle ist. Und wir reden hier von Jesus, okay? Sohn Gottes, aber eben auch Menschensohn, der uns ein Vorbild gegeben hat, sich, wie wir es lesen in Lukas 5,16, immer wieder in die Einsamkeit zurückzuziehen, um zu beten. Weil er wusste, da warten Herausforderungen. Er wusste, da wartet Ablehnung. Er wusste, da sind Fallen, die mir andere Menschen stellen werden. Und er konnte und kann nur bestehen, wenn er eng mit dem Herzen des Vaters verbunden bleibt. Er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, weil da, wo wir Gewohnheiten etablieren, da fällt es leichter, uns auch mal zu überwinden, wenn die Schwerkraft des Morgens uns zu Boden zieht. Es ist so wichtig, Lebensrhythmen zu bejahen. Auch im Leben der Urgemeinde, solange noch der Tempel stand, waren sie regelmäßig im Tempel. Regelmäßig suchten sie Gemeinschaft. Regelmäßig brachen sie Brot. Da ist immer Kontinuität und wir leben in so einer dekonstruierten und Rhythmen und Ordnungen ablehnenden Zeit. Aber das, was dir Fokus, Klarheit und Stabilität gibt, sind göttliche Ordnungen in deinem Leben, sind Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, täglich die Bibel zu lesen. Nicht um den Stern bei Gott zu verdienen, und so ein Sticker, so ein Smile-Sticker, jetzt lächelt er mich mehr an, weil ich heute 3 Kapitel gelesen habe. Nein, weil es ein Privileg ist, ein Vorrecht ist, durch sein Wort ihn zu mir sprechen zu hören. Wie kostbar ist es, Zeit mit Gott zu verbringen. Wie kostbar ist es, auf seinen ewigen Ruf zu antworten. Aber es braucht Rhythmen. Täglich suche ich Gott. Wöchentlich besuche ich einen Gottesdienst. Regelmäßig bin ich Teil einer Kleingruppe. Regelmäßig, wenn nicht täglich, versuche ich mit meinem Partner oder meiner Familie irgendwo auch im Gebet zu sein, einen Segensmoment zu schaffen. Wenn ich es nicht verankere in meinem Alltag, dann werden die Stimmen und Einflüsse um mich herum mich treiben. Ich bin dann ein Getriebener, ein Bewegter, aber eben nicht vom Geist Gottes Bewegter. Und das Einzige, das uns unterscheidet hier von Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ist eben Jesus. Wir haben dieselben Herausforderungen wie auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir haben dieselben Ängste, sind wir doch ehrlich, dieselben Nöte und Krisen. Wir können auch mal mit Krankheit kämpfen. Aber der Unterschied ist Jesus. Der Unterschied ist, dass wir eine Quelle haben. Und doch, wenn wir ehrlich sind, vergessen wir das, weil wir vergesslich sind. Oder weil wir nicht nur vergesslich sind, sondern keine gesunden Gewohnheiten etabliert haben, die uns gerade da helfen, wo sich nichts in mir danach fühlt, Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich aus einer Überzeugung heraus handeln darf, anstatt aus einer Emotion. Adam, wo bist du? Und das ist Gottes Einladung an dich, dieses Zelt aufzuschlagen. Und ich bitte um Hilfe hier auf der Bühne. Ich habe ein Zelt mitgebracht. Wir gehen campen. Und während Stani und Andi so lieb sind, dieses Riesenzelt hier herzubewegen, Gott hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder seinem Volk offenbart und Möglichkeiten der Begegnung geschaffen. So, jetzt hoffen wir, dass wir, jawohl. Ihr seid der Hammer, danke. Sehr gut. Perfekt. So, machen wir das so mal. Ja. Gott, weil er sich so sehr sehnt, mit dir und mir verbunden zu sein, hat quer durch die Geschichte sich offenbart. Er hat Mose diesen Bauplan gegeben für ein Zelt der Begegnung, wo wiederum nur auserwählte Menschen, die sich vorher auch vorbereitet haben, geheiligt haben, ihm begegnen durften. Und es war ein bisschen anders aufgebaut, das Zelt der Begegnung. Das ist auch eine andere Aussage, die ich dann gleich mit diesem Zelt machen möchte. Dann gab es einen Tempel, ja, den Salomo bauen durfte. Ein herrlicher, prachtvoller Tempel. Und dann kam Jesus, wo wir lesen in Johannes 1,14, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Das Wort für wohnte, zeltete unter uns, tabernakelte unter uns. Das menschgewordene Zelt der Begegnung kam. Jesus kam, Gott kam auf diese Welt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Aber es blieb nicht dabei, weil Jesus, wir wissen, er starb am Kreuz, er wurde am dritten Tag von den Toten auferweckt und er sandte seinen, den Heiligen Geist, der das Leben Gottes, der das Königreich Gottes, von dem wir jetzt gerade so viel reden in dieser Predigtserie, in dein Leben hineinbringt. Und du wirst auf einmal, so wie wir es auch in der Bibel lesen dürfen, zum Tempel oder zum Zelt des Heiligen Geistes. Du, dein Leben, da ist ein Zelt, das du widerspiegeln darfst. Ein Ort der Begegnung, der täglichen, regelmäßigen Begegnung. Und dieses Zelt, so wie es auch dieses Zelt hier ist, hat ein Innenleben und ein Außenleben. Ein Zelt, das nur ein Innenleben hat, das wird nass und geht kaputt. Hoppala. Es braucht auch ein... Hilfst du mir da jetzt beim... Boah, Andi, also das ist unglaublich, danke. Schatz, also großartig. Den Vorzeltbereich hier rekonstruieren. Ich brauche dieses Innenleben, das ich aber auch schütze. Das ist etwas zwischen mir und Gott. Das ist etwas, das ich jetzt nicht gleich live schalten muss auf Social Media. So, ey, ich bin da gerade allein mit Gott. Ich habe so eine super Zeit und wir tauschen gerade Geheimnisse aus. Hello World! Das ist heilig. Das ist kostbar. Du und Gott. Oh, ein Rendezvous. Qualitätszeit mit Gott. Wie schön ist das? Wie schön ist es, dein Wort zu lesen, mit ihm zu reden, ihn anzubeten. Und auch wenn wir ihn anbeten, oft sind wir so schnell mit unserer Gebetsliste, oder? Und das und das und das und das und das und das und das. Und wir vergessen, ihn anzubeten. Bill Johnson hat einmal gesagt, wenn er so und so viel Zeit mit Gott verbringt, ist 90% Anbetung. Und dann 10%, das reicht dann für die Anliegen. Weil eigentlich sind die gar nicht so wichtig. Weil er ist wichtig. Er ist der Grund. Und der Nebeneffekt davon ist, dass du dann ganz anders für die Anliegen beten kannst, wenn du vorher nur ihn fokussiert hast. Wenn du vorher nur, wenn du so willst, im Himmel warst. Mit ihm in diesem Innenzelt. Aber es braucht auch ein Außenzelt. Es braucht ein Handeln, dass mein geistliches Leben auch sich in Taten ausdrückt, in Worten ausdrückt. Nicht nur ich meine mir, mich in meiner Hochsicherheitsburg oder in meinem Hochsicherheitszelt da drinnen. Da ist auch ein äußeres Leben, das in Abhängigkeit steht zum inneren Leben. Und oft haben wir ein starkes äußeres Leben, oder sagen wir besser, scheinbar ein starkes Außenzelt. Die Form stimmt, aber der Inhalt, da ist wenig los da drin in dem Zelt. Und wir sehen es dann manchmal auch, wenn ich da jetzt ein bisschen zum Sabotieren anfange, wenn dann dieses Innenzelt dann doch nicht so stabil ist, oder wenn die Belastungen des Alltags kommen, dann merken wir, ob Innenzelt und Außenzelt übereinstimmen, ob das Bild, so wie ich mich gebe, und das Bild, wer ich wirklich bin im Secret Place, ob das übereinstimmt. Und auch hier die Versuchung unserer Zeit ist es, ein tolles Außenbild zu geben, ein toller Christ zu sein. Oh, jetzt fällt es wirklich gleich um. Ich brauche dich noch. Ohne Substanz, ohne Kern. Was du im Inneren kultivierst, wird sich im Äußeren zeigen. Und ich ermutige dich, wenn du sehr darauf bedacht bist, den Schein zu wahren, auf das Sein zu fokussieren. Und dieser Beziehung mit Jesus nachzugehen, weil Stürme kommen, sie kommen. Wir wollen sie nicht, keiner von uns. Und wenn sie kommen, dann ist die Frage, was für ein Kern du da hast. Ich glaube, ich brauche den Andi gleich wieder, um unser Zelt da aufzubauen. Aber letzter Punkt. Es reicht nicht nur, diese Beziehung nachzugehen, du brauchst, so wie das ein gutes Zelt auch hat, du brauchst Fixpunkte. Okay? Du brauchst Fixpunkte. Ich meine, das Zelt braucht noch mehr als Fixpunkte. Als ein guter, nicht nur Royal Ranger. danke Andi, dass hier das Bühnenbild doch noch was hergibt. Du brauchst Fixpunkte, du brauchst Gewohnheiten, ne, die deine Gottesbeziehung im Alltag verankern. Wer schon mal gezeltet hat, ohne sein Zelt zu befestigen im Boden und dann erlebt hat, dass ein Gewittersturm kommt, weiß, wie schnell es dann geht, oder? Dass dieses Zelt wegfliegt. Und du brauchst aber auch eine Ausgewogenheit in deinem geistlichen Leben. Gebet, Anbetung, der Stellenwert von Lobpreis und Anbetung, der Stellenwert vom Wort Gottes, aber auch deine Beziehung mit Gott, die hier im Geheimen ist. Das wäre jetzt so meine Gottesbeziehung im Verborgenen. Aber wie schaut es mit deiner Gottesbeziehung in deiner Ehe aus? Oder als Vater, als Mutter? Wie schaut es mit deiner Gottesbeziehung in der Kleingruppe aus? Kannst du da auch dein Leben teilen? Wie schaut es mit deiner Gottesbeziehung im Gottesdienst aus? Oder in der Öffentlichkeit? Wir brauchen alle diese Bereiche. Gut, ich versuche konkret zu werden. Wie können wir Gottes Gegenwart kultivieren? Wie ich schon gesagt habe, wir brauchen Fixpunkte, die uns helfen, dass wir uns im Alltag verankern. Wie entstehen neue Gewohnheiten? 4 einfache Schritte. Mal der erste Schritt ist klein beginnen und beständig dranbleiben. Oft starten wir zu groß und sind dann frustriert, weil nach einer Woche die Luft draußen ist. 10 Minuten am Morgen, ein Psalm, ein Gebet. Oder beim Autofahren, Lobpreis statt Radio, versucht das eine mit dem anderen zu ersetzen. Hörbibel statt Podcast. Beim Warten, Dankgebet statt Scrollen. Schwierig, oder? Beim Joggen, nimm dir einen Bibelvers her, bevor du laufen gehst und meditiere, denke über diesen Bibelvers nach, während du läufst. Und erleb, wie es dein Denken verändert. Dann 2. Hilfestellung, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Verknüpf sie mit Bedeutung, okay? Statt ich will mehr oder ich soll mehr beten, ich bin ein Mensch, der jederzeit Zugang zu Gottes Gegenwart hat. Was wäre, wenn du das aussprichst über dir jeden Tag beim Aufbauen einer neuen Gewohnheit? Statt ich muss, ich will, ein ich habe Zugang, wow, zum Allerhöchsten. In der Früh, wenn du in den Spiegel schaust, kannst du dir das zusprechen. Und du tust es nicht, um Gott zu beeindrucken, sondern weil du bei ihm sein darfst. Dann Trigger setzen, ja, positive Trigger, um Gewohnheiten zu verankern. Wenn du aufstehst, was wäre, wenn deine erste Bewegung die ist, dich niederzuknien? 30 Sekunden. Jesus, ich beuge mich unter deine Königsherrschaft. So starte ich in den Tag. 30 Sekunden. Du musst nicht eine Stunde Zeit mit Gott verbringen. Es geht um Haltung. Was wäre das, wenn das die erste Bewegung deines Körpers wäre? Du rollst dich so raus im Taumel. Vielleicht landest du dann eh, weil du gestolpert bist am Boden. Ne? Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr schwierig, auf die Knie zu gehen. Und es geht jetzt nicht darum, ja, Knie ist irgendwie, das ist heiliger oder magischer, auf den Knien zu sein. Es geht darum, um eine Haltung. Du kannst dich auch flach am Boden legen. Mach so, wie es für dich passt. Und so, wie es auch für deine Knie passt. Aber was wäre, wenn du das mal ausprobierst? Nicht 10.000 neue Gewohnheiten, sondern nur diese eine Sache. Ich starte damit, dass ich Jesus mein Leben hinlege. Oder wenn du die Zähne putzt, das müssen wir ja, oder? Das vergessen wir ja auch nicht normalerweise. Oder wir werden dann eh dran erinnert, wenn wir ehrliche Ehepartner und Freunde haben. Danke für den bevorstehenden Tag, während du so vorm Spiegel bist und dir denkst, oh, ich schaue noch so müde aus. Wenn du die Schuhe schnürst, Herr, geh mit mir. Du bist im Stiegenhaus, dabei zu gehen. Herr, geh mit mir. Wenn du ins Auto einsteigst, danke Gott, dass du deinen Engeln Befehl gegeben hast, mich auf allen Wegen zu beschützen. Zum Beispiel Psalm 91, jedes Mal, wenn du ins Auto gehst. Wenn du das Handy in die Hand nimmst, ist normalerweise dann Instagram oder was auch immer, und Nachrichten, oder? Und oft dann entmutigend. Was wäre, wenn du zuerst die Bibel aufschlägst? Ein Vers, eine Textstelle. Probier es aus. Und vierter Punkt, ganz wichtig. Du brauchst einen Wegbegleiter. Weil auf dich allein gestellt, neue Gewohnheiten zu etablieren, kann funktionieren, aber es funktioniert viel besser, wenn du das als Kleingruppe beschließt, dass ihr darüber sprecht, hey, mit welcher neuen Gewohnheit wollen wir ins neue Semester hineinstarten? Und wir können uns daran erinnern, wozu wir persönlich Ja gesagt haben. Oder du sagst es deiner Ehefrau, dein Ehemann, dein Freund, Freundin, geh nicht allein. Hab jemanden in deinem Leben, der nachfragt. Und das passiert nicht automatisch, das musst du dir in dein Leben holen. Ist einfach so. Ja? Und das hilft dir, neue Gewohnheiten zu etablieren. Ja? Ich möchte abschließen mit einer Geschichte und uns einfach in eine Zeit nochmal hineinführen, wo wir uns füllen lassen. Und zwar ist die Geschichte von der leeren Tasse. Ein alter Pastor wurde einmal gefragt, wie kann ich lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben? Ich bete, ich lese, aber oft fühle ich nichts. Kennen wir vielleicht, oder? Der Pastor lächelte und reichte dem Mann eine leere Tasse. Stell dir vor, diese Tasse bist du. Du kannst sie in der Küche stehen lassen, du kannst sie mit Deko füllen oder unter die Spüle stellen, aber sie erfüllt erst dann ihren Zweck, wenn du sie mit Wasser füllst. Der Mann runzelte die Stirn, und was hat das bitte mit Gottes Gegenwart zu tun? Der Pastor antwortete, viele Christen sind wie diese Tasse, sie sind da, sie sind formbar, aber sie bleiben leer. Sie leben mit Gott oder für Gott, aber nicht aus Gott. Und erst wenn du dich ihm still hinhaltest, leer machst oder abschottest von Ablenkungen, von Sorgen, von täglichen To-Dos und Nachrichten und hinhörst, Raum gibst, ich schaffe Raum für dich, dann kannst du wahrnehmen, dass er anfängt, dich zu füllen, weil er möchte dich füllen. Er ist die Quelle. Er ist die Quelle. Er ist die Quelle deines Lebens. Nur manchmal sind wir so beschäftigt damit, auch wenn wir Zeit mit Gott verbringen, ihn irgendwie vielleicht auch zu beeindrucken oder aktiv zu werden, ja, anstatt uns hinzugeben. Weil er sucht nicht nach Aktivitäten, nach neuen Programmen, die wir jetzt umsetzen. Jesus sucht danach, dass du dich hingibst, dass du dein Leben hinlegst, dass du sagst, hier bin ich, fülle mich. Hier bin ich, begegne du mir. Ich möchte dich. Ich möchte auch die Gebetsantwort. Ja, das ist oft das Erste, was uns einfällt. Aber ich möchte vor allem dich. Ich möchte dich. Du bist wichtiger als alles andere. Du bist das eine. So wie David wollen wir da heute Morgen antworten. Und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen und das Lobpreisteam auf die Bühne zu kommen und gleich in ein Lied hineinzugehen. Weißt du, Gott will nicht beeindruckt werden, weil das kannst du und ich sowieso nicht, ihn beeindrucken. Er liebt dich schon. Er liebt dich schon so sehr. Aber er will gewollt werden. Er will gewollt werden. Und manchmal sind wir so halbherzig. So, wäre schon schön, aber wenn ich dann vor die Entscheidung gestellt werde, das oder Gott, dann ist da doch noch ein Zug dorthin, diese eine andere Sache ein bisschen mehr zu priorisieren. Gott will gewollt werden. Du musst ihn auch jetzt nicht beeindrucken oder besonders laut oder besonders leise sein oder besondere Worte formulieren. Er will dein Herz und er will gewollt werden. Und ich lade dich da jetzt ein, an deinem Platz einfach in eine Gebetshaltung zu gehen. Mir hilft dabei, die Augen zu schließen. Ich weiß nicht, was dir dabei hilft. Du kannst in Sprachen anfangen zu beten, in der Geheimsprache Gottes, aber richte dich jetzt aus, weil wir haben diesen starken Text gelesen aus Psalm 27 und hier eigentlich in den Fußstapfen von David uns hineinbegeben. Und wir wollen aber, Jesus, jetzt vor deinen Thron kommen mit Zuversicht, mit Mut. Auch wenn da Dinge sind, die wir getan oder gesagt haben, für die wir uns eigentlich schämen. Und wir wollen die jetzt ablegen. Ich empfinde es so stark, dich da jetzt einzuladen, auch wo du in deinem Herzen jetzt wahrnimmst, da ist wie eine Blockade. Da ist eben auch, da gibt es auch andere Gewohnheiten in unserem Leben. Schlechte Gewohnheiten. Ja, sogar Gewohnheiten, die eigentlich Sünden sind. Zielverfehlungen, die sich wiederholen. wie ein Selbstläufer. Und du hast schon versucht, diese schlechten Gewohnheiten zu verändern, aber bis jetzt bist du gescheitert daran. Ich empfinde es so stark, dir zuzusprechen. Jetzt ist auch ein Zeitpunkt, wo du auch das vor Augen führen darfst. Gott sieht es ja sowieso, da wo du vielleicht versteckst, so wie Adam damals sich versteckt hat. Da möchte ich dir zusprechen, du musst dich nicht verstecken. Er ist da. Er ist da, so wie du es lesen kannst in der Geschichte vom barmherzigen Vater. Der Vater wartet vor der Eingangstür. Er wartet auf dich heute Morgen. Egal ob am Livestream oder hier im Saal, er wartet auf dich. Da ist Scham, du fühlst dich schmutzig, aber er wartet auf dich. Nicht nur, dass er wartet, wo er den Sohn in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn gesehen hat, ist er ihm zugelaufen. Und das ist das Herz Gottes, hey. Wir haben keinen verdammenden Gott. Wir haben einen befreienden und vergebenden Vater im Himmel. Jesus kam nicht, um dich und mich zu verdammen oder zu verurteilen. Er kam, um dich und mich gerecht zu sprechen, um dich frei zu machen. Er ist der, der deine Sünde nehmen möchte. Aber er kann das auch nur, wenn du sie ihm gibst. Wenn du sie aussprichst, wenn du dich verletzlich machst. Und das kann für dich heute Morgen auch bedeuten, sie dich gegenüber einem Bruder, einer Schwester, jemandem vom Ministry-Team zu öffnen. Bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet, so wie wir es lesen in Jakobus. Das hat schon einen Grund, warum das da drin steht in der Bibel. Weil da, wo Licht, wo du Licht hineinlässt, kommt Freiheit. Aber da, wo du es versteckst, wo du wiederum einen anderen Secret Place hast, nicht den, von dem wir heute gehört haben, sondern den Secret Place, den geheimen Ort deiner Sünden und deiner Scham. Hey, wenn du den für dich behältst oder versuchst zu behalten und versuchst selber zu lösen, wirst du merken, du kommst nicht voran. Aber die gute Nachricht heute Morgen ist, Jesus, er ist da. Er ist für dich persönlich hier im Raum. Er ist neben dir. Und du kannst jetzt sagen, ja, hat sich alles schön angehört, aber oh, ich weiß nicht. Oder du kannst sagen, ich ergreife diesen Moment. Ich ergreife diesen Moment. Ich mache mein Herz auf. Ich schaffe Raum, ich mache Raum. Wenn du das bist heute Morgen, ich möchte dir auch die Möglichkeit geben, während diesem Lied jetzt nach vorne zu kommen, dich, wenn du möchtest, niederzuknien oder dich am Boden zu legen oder einfach stehen zu bleiben und wirklich dich neu hinzugeben. Und gerade da auch, wo du merkst, da gibt es etwas, was ich ablegen muss, dann mach das, verknüpft mit diesem Schritt, nach vorne zu kommen. Und wir würden gern für dich beten. Wir würden gern dir persönlich dienen. Und zeitgleich möchte ich dich einladen, dass du das zu einem persönlichen Schritt jetzt machst, zwischen dir und Gott. Dass du antwortest auf diese Stimme in deinem Herzen. Jesus, komm du jetzt hier im Raum. Heiliger Geist, wir beten auch, dass du am Livestream wirkst und dass diese ewige Stimme, diese Stimme, die nie aufgehört hat, auszurufen, Adam, wo bist du? Und du kannst seinen Namen einsetzen. Benjamin, wo bist du? Markus, wo bist du? Tabea, wo bist du? Kannst deinen Namen einsetzen. Schon immer hat er deinen Namen gekannt und gerufen und möchte mit dir verknüpft sein, mit dir verbunden sein, dich in seinen Secret Place nehmen. Und wenn du das bist heute Morgen, ich lade dich ein, jetzt während diesem Lied nach vorne zu kommen und mitzusingen und dein Leben Gott neu zu weihen. Jesus, wir legen unser Leben hin. Tu, was auch immer du willst, Herr. Tu, was auch immer du willst, Herr. Wir stimmen ein mit Anna und dem Team. Tu, was auch immer du willst, Herr.